Ich werde die Predigt gerne in Schriftsprache halten, weil ich es einfach besser kann so. Ich habe sie überschrieben von der Nachfolge: War Jesus ein Fanatiker? Liebe Gemeinde, unwillkürlich musste ich mir als erstes die Frage stellen: War Jesus nach diesem Text nicht doch irgendwie ein Glaubensfanatiker? Käme er in unserer Zeit auf die Liste jener Sektenführer, die besonders gefährlich und extrem abhängig machend sind? Wer solches Gedankengut verbreitet wie er, ist doch extrem. Geordnete Wohnverhältnisse stellt er in Frage. Die Toten sollen ihre Toten selber begraben. Und selbst ein kurzer Abschied von der Familie lässt er nicht zu. Das sind doch genau die gefährlichen Punkte. So operieren doch Psychosekten unserer Zeit. Ja, sicher habt ihr schon lange gedacht: Nein, natürlich nicht, war er das. Aber mich haben diese Verse einfach in diese Richtung etwas gedrängt, um mir das einmal zu überlegen. Und wir fragen einmal mehr: Wie steht es mit unseren Prioritäten im Leben mit Jesus? Dass Gott an erster Stelle stehen möchte, das ist uns schon lange klar. Und das erste Gebot ist nicht von ungefähr das erste. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Drei Jesus-Begegnungen zeigen uns auf, wie es gemeint sein könnte. Erstens: Nachfolge ist keine Sache der Begeisterung. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Großartig. Müsste es für Jesus nicht wunderbar gewesen sein, dass da einer voller Energie, voller Begeisterung und voller guter Vorsätze kam? Das ist es doch, was Jesus möchte. Nachfolger und Nachfolgerinnen, die bedingungslos mit ihm gehen. Aber Jesus sieht tiefer. Er sieht ins Herz. Diesem Mann, der ihm nachfolgen will, spricht er nicht etwa den guten Willen ab, auch nicht den Glauben oder seine Begeisterung. Das ist alles in Ordnung. Aber Jesus zweifelt daran, dass dieser Bewerber, in Anführungszeichen, die Kosten überschlagen hat. Jesus hat Bedenken, ob er ihm das bieten kann, was dieser sich unter dem Leben in der Nachfolge vorstellt. Er befürchtet, dass der Entschluss unter dem Eindruck des Augenblicks entstanden ist. Begeisterung ist zu wenig. Ich durfte ab und zu anderen Menschen dabei behilflich sein, den Schritt in die Nachfolge zu wagen. Und ich habe es mir eigentlich zur Regel gemacht, Menschen, die voller Begeisterung waren, noch einmal nach Hause zu schicken, um die Entscheidung vertieft zu prüfen. Wenn sie dann nachher immer noch entschieden waren, ihr Leben Jesus Christus anzuvertrauen und Nachfolge zu wagen, dann war die Zeit reif für ein Gebet der Hingabe. Menschliche Überzeugungskraft oder Begeisterungsfähigkeit und schon gar nicht angstmachende Verkündigung dürfen am Anfang stehen. Christus selber muss es sein, der in die Nachfolge ruft. Wo er es tut, geschieht es mit ganzer Ernsthaftigkeit, aber auch in großer Freiheit. Jesus gibt dem Menschen unserer Geschichte eine seelsorgerliche Antwort. Schon darum ist er unverwechselbar mit irgendwelchen Sektenführern. Er sagt: Die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Mit anderen Worten, Jesus hat zunächst nicht einmal das zu bieten, was doch das Selbstverständlichste wäre, nämlich ein Dach über dem Kopf. Jede materielle Absicherung, jeden Komfort, überhaupt jede Sicherheit schlägt er aus. Nachfolgewillige kommen nicht in ein gemachtes Nest. Sie kommen nicht in eine geschlossene Gemeinschaft, die ihnen alle Entscheidungen abnimmt und den eigenen Verstand möglichst ausschaltet. Schon gar nicht müssen sie ihr Geld abgeben, wie dies bei einschlägigen Sekten bisweilen der Fall ist. Also Jesus zeigt ihm schlicht, dass selbst der Sohn Gottes auf dieser Welt ein Stück weit heimatlos ist. Und seinen Jüngern wird es nicht anders gehen. Jesus spiegelt keine falschen Tatsachen vor. Er hält nichts von einem Wohlfühlchristentum, welches vor allem Erfolg und Glück verspricht. Jesus kann sich selber alles andere als wohlfühlen auf dem Weg, auf dem er geht. Es ist ja der Weg zum Kreuz. Und er fragt eigentlich nichts anderes zurück als dies: Willst du, lieber Nachfolgewilliger, willst du, liebes Gemeindeglied, mit mir zum Kreuz gehen? Kannst du es? Hast du die Kosten überschlagen? Bist du bereit, dich nicht nur mitzufreuen, sondern auch mitzuleiden? Soweit zur ersten Begegnung. Zweitens, Nachfolge die Prioritäten richtig setzen. Beim zweiten Nachfolger sind die Vorbedingungen anders. Nicht er bewirbt sich, sondern Jesus fordert ihn heraus. Folge mir nach. Aber der erwiderte: Lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Es verwundert einen, dass Jesus ausgerechnet diesen Menschen zur Nachfolge aufruft. Und wie ist denn seine Antwort zu verstehen, dass er zuerst den Vater begraben müsse? Der angesprochene Mann möchte noch so lange zu Hause bleiben, bis sein Vater stirbt. Dann wäre er frei für die Nachfolge. Es ist nicht anzunehmen, dass der Vater bereits gestorben ist und es lediglich noch um die Beerdigung geht. Es wäre zu hart, wenn Jesus nicht einmal den Tag der Beerdigung des eigenen Vaters als Grund zum Aufschub der Nachfolge akzeptieren würde. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass manche von uns auch die andere Frage zuvorderst haben. Ist denn die Sorgepflicht für die Eltern nicht eine der wichtigsten Aufgaben erst recht im Nachfolgeleben? Es kann doch gerade auch Ausdruck von Nachfolge sein, dass sich jemand besonders um seine hilfsbedürftigen Eltern kümmert. Ist die Antwort Jesu in dieser Form nicht außerordentlich unmenschlich oder sogar tief verletzend? Ich denke, dass wir eine gewisse Schroffheit nicht leugnen können. Aber wenn wir bedenken, dass Jesus möglicherweise an noch etwas ganz anderes gedacht hat, dann entdecken wir den Sinn vielleicht eher. Mit den Toten meint er nicht nur die, die am Schluss ihres Lebens stehen, also uns alle. Die Toten sind auch die geistlich Toten, die, die für Gott nichts übrig haben, die, die denken, auch ohne den Glauben an den Lebendigen auskommen zu können, von den geistlich Toten kann Jesus keine Nachfolge erwarten. Wenn Jesus jemanden in die Nachfolge ruft, dann ruft er ihn auch ins Leben, ins geistliche Leben, ins Leben mit Gott, das dann ja über den Tod hinausführt. Von dieser Berufung darf uns nichts mehr abhalten. Das, denke ich, könnte die Aussage sein. Die Prioritäten richtig setzen, haben wir gesagt, und für Jesus geht es dabei immer um das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Jesus kennt die menschlichen Bedürfnisse auch. Er will uns nicht schmal halten. Er will uns nicht klein machen. Er will uns nicht gegen die Eltern oder andere wichtige Aufgaben aufhetzen. Er will uns nur dazu verhelfen, die richtigen Gewichtungen vorzunehmen. Und dies kann auch einmal heißen, dass das, was wir als oberste Pflicht ansehen, vielleicht nicht die oberste sein muss. Wir kennen den Ausruf, die Pflicht ruft. Bedeutet unter Umständen nicht das Gleiche, wie wenn Jesus ruft. Es kann nötig sein, dass wir unsere vermeintlichen Verpflichtungen, auch unsere beruflichen und anderen Pflichtenhefte, auf diesem Hintergrund immer einmal wieder überprüfen müssen. Und dann stellen sich ja immer wieder die gleichen, aber heilsamen Fragen. Was tue ich eigentlich aus bloßer Ehr- und Gefallsucht heraus? Mit welchen Dingen, die ich tue, möchte ich vor allem meine Anerkennung erreichen? Oder was sind meine Motive, wenn ich überall dabei sein will? Was sind meine geheimen Wünsche, wenn ich gewisse Dinge sofort und andere nie tue oder sage? Das sind von Gott her gesehen heilsame Fragen. Gott möchte uns heilen von unseren schweren Lasten, die wir uns manchmal eben doch selber auferlegen, die gar nicht seine Forderungen sind. Er möchte uns vielleicht da und dort auch von falschen Pflichten befreien, die uns eben doch nicht zum Ziel bringen. Und jetzt noch die dritte Begegnung, Nachfolge. Sie ist letztlich doch bedingungslos. Der Dritte sagt, ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor lass mich aber von meiner Familie Abschied nehmen. Der Unterschied zum zweiten Beispiel ist gar nicht so groß. Der Dritte möchte aber noch eine Bedingung einbringen. Nachfolgen ja, aber mit Bedingungen, die ich jetzt noch aushandeln werde. Aber wie zu erwarten war, menschliche Bedingungen werden hier nicht akzeptiert. Nachfolge ist kein Vertrag, auf dessen Vorderseite ein großes Ja zur Nachfolge steht, aber auf dessen Rückseite dann ganz viele Einschränkungen und Ausschlüsse als Kleingedrucktes aufgelistet sind. Wenn der Mensch seine Aber einbringt, wird Nachfolge kaum besser. Glauben heißt ja bekanntlich Vertrauen. Und wo Vertrauen ist, braucht es kein Kleingedrucktes. Das Kleingedruckte ist immer Folge von Misstrauen und von schlechten Erfahrungen. Aber Gott geht keine solchen Verträge ein. Und für uns ist es nur gut, wenn wir auf das Kleingedruckte verzichten. Solange wir noch das Gefühl haben, Gott wolle uns bloß einschränken oder übervorteilen oder ausnützen, liegen wir falsch. Wir müssten unser Gottesbild überprüfen. Es wäre doch noch das alte Bild eines kleinlichen, strafenden, einengenden Gottes, wenn wir unter solchen Eindrücken leben würden. Gott möchte uns den großen Horizont nach vorne hin auftun, den Horizont seines Reiches. Unsere Wenn und Aber in der Nachfolge machen nicht ihn, sondern uns selber unglücklich. Gott möchte uns von vielen Sorgen befreien. Er möchte uns all das abnehmen, was uns immer wieder so ängstlich, bekümmert, gebunden und eingeschränkt sein lässt. Jesus verachtet dabei nicht unser Familiensein. Er entbindet uns auch nicht der klaren Verantwortung für sie. Aber an erster Stelle kann nur er selber stehen. Mit dem Bild jenes alten Handpflugs, den man mit der einen Hand konzentriert führen musste, während man mit der zweiten Hand das Ochsengespann zu leiten hatte, macht es Jesus deutlich. Es geht nur, wenn man nach vorne schaut. Wer zurückblickt, zieht krumme Furchen. Das Schielen nach hinten und das Liebäugeln mit dem Alten lässt oft alles krumm werden. Das Alte, was hinter uns liegen soll, haben wir ja schon etwas benannt. Das, was das Leben scheinbar so angenehm macht. Das, was mich so anerkannt sein lässt. Das, was man schon immer so machte. Das, was doch andere auch tun. Das, was mich nicht aus dem Rahmen fallen lässt. All das gehört zu dem, was zu krummen Furchen führt beim Pflügen. Aber Gott will uns gerade pflügen lassen, nach vorne, auf sein Reich zu. Dem Dritten überlässt Jesus die Entscheidung selber. Er sagt ihm weder, kehr um, noch folge mir, Rückzug oder Nachfolge. Er muss es selber entscheiden. Der Dritte und auch wir sollen sehen, niemand fordert so viel wie Jesus, aber auch niemand gibt mehr als er. Was Jesus mir gibt, ist alles, nämlich sich selber, schonungslos, ohne Vorbehalte, ohne Kleingedrucktes. Was gebe ich ihm? Die Frage steht im Raum. Jesus traut uns die Antwort zu. Amen.